ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Hanna Heikenwälder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Molekularbiologin an der Uniklinik in Tübingen. Und was wir selbst in der Hand haben, um Krebs vorzubeugen, darum soll es heute Vormittag gehen. Haben Sie Angst vor Krebs?
Ja, also heute ist es auch leider aktuell noch gerechtfertigt. Wovor ich allerdings am meisten Angst habe, ist, dass wenn meine Kinder in ein Alter kommen, wo Krebs die Oberhand gewinnt und deutlich zunimmt, dass wir dann noch nicht weitergekommen sind damit, das Wissen, was wir eigentlich heute schon haben, umzusetzen.
Also Sie sagen gerade, wenn Krebs die Oberhand gewinnt, gibt es da ein gewisses Alter?
Dann ja, Krebs nimmt im Alter deutlich zu. Nur etwa 10% aller Krebserkrankungen treten vor dem 55. Lebensjahr auf. Und der Grund dafür ist, dass Krebs ein jahrzehntelanger, stufenweiser Prozess ist. Also wir denken ja immer noch sehr, wenn wir über Krebs nachdenken, also Pech, also man hat eine Genmutation und dann entsteht Krebs, aber das weiß man heute, man braucht etwa 5 wirklich einschneidende genetische Veränderungen. Also genetische Veränderungen haben wir den ganzen Tag 1000-fach, aber die werden repariert und einige machen auch nichts. Also viele sind einfach neutral, betreffen keine wichtigen Gene. Aber wenn man dann im Laufe von Jahren, Jahrzehnten entscheidende Genmutationen ansammelt, die einer Zelle einen Überlebens- und Wachstumsvorteil verschaffen und verhindern, dass diese Zelle auch erkannt wird, beispielsweise vom Immunsystem, dann kann Krebs entstehen.
Es gibt ja häufig so diesen Satz, ja, verhalte dich richtig, dann kriegst du es nicht. Und manche Menschen kriegen dann so den Vorwurf, ja, du bist selber schuld an der Krebserkrankung. Ist das denn dann wirklich so?
Nein, und das ist auch ganz schade, weil das ist eigentlich das große Problem der Prävention. Wenn man sagt, etwas ist verhinderbar, dann bedeutet das für viele, naja, bin ich dann selbst schuld. Und das ist nicht nur eine Vereinfachung, das ist im Fall von Krebs auch in gewisser Weise falsch, weil, das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, diese genetischen Veränderungen, die der Samen jeder Krebserkrankung sind, die passieren viel mehr spontan, als wir meinen. Also die passieren hauptsächlich im ganz normalen Alltag unserer Zellen. Zellstoffwechsel, Nebenprodukte machen diese Mutationen. Und das ist auch der Grund, warum man ja zum Beispiel jahrzehntelang rauchen oder in der Sonne liegen kann, bis man Krebs bekommt. Und warum zum Beispiel ja auch Jogger, Biokäufer, wildlebende Tiere und sogar Pflanzen können Krebs bekommen. Also das ist das einmal dieses, was ich nicht beeinflussen kann, dass Fehler nun mal passieren. Und was ich aber beeinflussen kann, ist, wie einfach ich es solchen Zellen, geschädigten Zellen in meinem Körper mache. Also erleichtere ich ihnen das Überleben oder, was noch wesentlich fataler ist, blockiere ich irgendwie die Arbeit des Immunsystems.
Also das ist die spannende Frage, was wir dann letztendlich in der Hand haben. An welchen Stellschrauben können wir also drehen?
Ja, also man hat niemals, egal wie gesund man lebt, diese Garantie, dass man es nicht bekommt. Aber was man machen kann, ist sein Risiko zu minimieren. Also ich kann mein Risiko deutlich minimieren. Und ich kann den Prozess der Krebsentstehung, der in jedem Menschen abläuft, zumindest verlangsamen. Also es gibt ja kaum einen 60-Jährigen, der nicht schon mal irgendwie Muttermale entfernt bekommen hat, bei der Darmspiegelung ein Polypen, irgendwie einen Knoten in der Brust hat, eine vergrößerte Prostata. Die Mehrzahl der Männer hat ab einem gewissen Alter diese Vorstufen. Und das sind nur die Krebsarten, nach denen wir gucken.
Sie forschen seit 15 Jahren zur Entstehung von Krebs. Und wenn Sie auf den Forschungsstand aktuell schauen, ist das gerade so etwas wie eine Zeitenwende? Ich hatte beim Lesen Ihres Buchs den Eindruck.
Ja, zum einen hat das natürlich auch mit den rasanten Entwicklungen jetzt in der KI zu tun, die vor allem allerdings die Vorsorge betreffen und auch die Therapiewahl. Ich habe aber auch das Gefühl, dass auch in der Prävention jetzt die Zeit reif ist, kann man sagen, weil das Wissen, auch was die WHO sagt, dass die Hälfte der Krebsfälle verhinderbar wäre, das ist gar nicht so neu. Also die nationale Dekade gegen Krebs, die läuft seit 2019. Aber manchmal braucht man ja die Informationen von sehr vielen Seiten, bis so eine Wand dann anfängt zu bröckeln. Und ich habe es jetzt ganz deutlich gemerkt im letzten Jahr zum Beispiel bei Alkohol. Also das hört man ja auch seit vielen, vielen Jahren, dass man immer wieder sagt, kein Maß Alkohol ist sicher. Und auch bei Krebs zum Beispiel, da weiß man ja auch, es ist nicht gut, aber viele denken dann an die Leber oder an die Speiseröhre. Aber auch da weiß man heute, dass auch für Brustkrebs Alkohol ein Risikofaktor ist, weil Alkohol nicht nur in der Leber, sondern auch im Brustgewebe zu krebserregenden Substanzen verstoffwechselt wird. Und All das hat irgendwie dazu geführt, dass ja jetzt im letzten Jahr die Menge der Menschen, die keinen Alkohol mehr trinken, was extrem zugenommen hat. Also so sehr, dass man ja so gehört, dass die Gastronomie darunter leidet. Ja. Und
alkoholfrei ist plötzlich ein Trend geworden. Wobei es gibt ja zu jeder Studie die Gegenstudie. Es heißt ja auch, ach, so ein bisschen Rotwein beispielsweise ist gut für die Gesundheit. Ist das inzwischen widerlegt? Wie ist der Forschungsstand da?
Ja, also es gab immer Studien, die das gezeigt haben, aber viele dieser älteren Studien, die hatten einfach große Designfehler auch. Also dann, man muss ja auch mal fragen, wer sind die Gruppe der Abstinenzler? Also trinken die aufgrund einer anderen Gesundheitsstörung keinen Alkohol? Sind das ehemalige Alkoholiker? Also das hat man einfach alles nochmal neu ausgewertet und dann kam einfach raus, kein Alkohol ist einfach am besten. Und beim Rotwein, da wird es ja häufig auf diesen Stoff Resveratrol auch damit begründet. Allerdings muss man da sagen, da ist die Menge dieses antioxidativen Pflanzenfarbstoffes in anderen Produkten deutlich höher. Also man muss, glaube ich, viele 100 Liter Resveratrol trinken täglich, um da irgendwie eine messbare Wirkung zu erzielen. Also zumindest die Wirkung, die dann in Form von Resveratrol in irgendwelchen Laborstudien gezeigt wurde.
Ja, wie kommen dann solche Studien zustande, fragt man sich dann ja auch.
Ja, also ich meine, der Resveratrol und dass das einfach ein Bestandteil von gesunden Lebensmitteln ist, da ist ja auch gar nichts dran abzusprechen. Ich denke nur, ob man das dann in Form von Alkohol deckt oder gerade auch gelagerten Weinen, die ja auch durchaus Stoffe enthalten, die neben dem Alkohol auch nicht gesund sind. Ja, also das ist heute einfach nicht mehr der Stand der Wissenschaft. Ja.
Jetzt sagen Sie, wir müssen erstmal etwas ganz grundsätzlich zum Thema Krebs verstehen. Was ist denn da so wichtig, was wir erstmal verstehen müssen?
Also ich finde es sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Krebs ein Prozess ist, der wie das Altern in jedem Menschen abläuft. Also die Frage ist eher, also läuft er schnell genug ab, dass ich im Laufe des Lebens eine Krebsdiagnose bekomme? Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja recht hoch. Also immerhin, also jeder Zweite erhält mindestens einmal in seinem Leben eine Krebsdiagnose. Also
schon
man kann auch
Zahlen.
Öfter an Krebs erkranken und es mehrmals diagnostiziert bekommen. Und dieses Wissen ist sehr wichtig zum einen, um Krebspatienten diese Schuldfrage abzunehmen, also und die Tabus und diese ganzen Stigmen, die mit dem Thema verbunden sind, aufzulösen. Und zum anderen, glaube ich, ist dieses Wissen absolut notwendig, damit junge Menschen verstehen, warum es sich lohnt, sich mit Krebs zu beschäftigen. Und zwar eben nicht erst, wenn man die Diagnose schon hat.
Ja. Rainer Knauer hat geschrieben, weshalb denn Kinder, Kleinkinder nicht an Lungen-, Darm- oder Leberkrebs erkranken wie Erwachsene, sondern an Leukämie und Hirntumoren. Haben Sie eine Antwort?
Ja, und vor allem erstmal danke für die super Frage. Weil Krebs bei Kindern ist ja immer so ein bisschen das Totschlagargument, warum alle Prävention eigentlich ja Quatsch ist. Weil man sagt, ja gut, wenn solange irgendwie 3-4 Monate alte Babys an Gehirntumoren erkranken können oder Kinder an Leukämie, was hätten die denn jemals anders machen können? Und die Antwort ist tatsächlich nichts. Aber man muss dafür wissen, dass Krebs bei Kindern anders ist. Und das war ja eben in der Frage auch schon mitformuliert. Kinder erkranken ja eben nicht an Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, sondern kleine Kinder erkranken an Leukämie und Gehirntumoren. Und der Grund dafür ist, dass wir nie wieder so viele Nervenzellen haben wie im Alter von 2 Jahren. Also in den ersten Lebensmonaten haben wir ein Wachstum unserer Nervenzellen und auch des blutbildenden Systems, was wir nie wieder haben. Und in dieser starken Wachstumsumgebung eines entwickelnden kindlichen Körpers sind einfach kleinste Veränderungen ausreichend, damit Krebs entsteht. Und wenn jetzt ein Kind entweder mit einer genetischen Veranlagung zur Welt kommt oder in dieser starken Wachstumsphase zufällig ein kleiner Fehler passiert, dann ist diese Wachstumsumgebung ausreichend, dass Krebs entsteht. Und ein ganz eindrückliches Beispiel ist auch eine Form von Augenkrebs, das Retinoblastom. Da ist es eine genetische Veranlagung und Kinder können nur in den ersten 5 Jahren dann einen Tumor im Auge entwickeln. Danach nicht mehr, weil danach die Netzhaut ausgereift ist. Und obwohl die ihr ganzes Leben ja diese Mutation tragen, erkranken sie dann nicht mehr an Augenkrebs.
Also eine gute Nachricht im Grunde, wenn die Kinder 6 Jahre alt sind, können Eltern schon mal aufatmen, oder?
Nein, so ist es im Fall von Augenkrebs. Also das niedrigste Krebsrisiko haben wir im Alter von 8. Weil dann ist dieses rasante Wachstum der frühen Kindheit vorbei. Und von da an beginnen wir dann zu sammeln für die späteren Krebserkrankungen. Dann sammeln wir unser ganzes Leben weitere Mutationen, Veränderungen an.
Ja, noch eine interessante Nachfrage von Rainer Knauer, ob wir ein Schulfach Gesundheit brauchen.
auch ganz klar ja, finde ich sehr, sehr gut, weil wir haben ja auch Zahnärzte, die in Schulen kommen und Kindern zeigen, wie man die Zähne putzt. Und das frage ich mich sehr oft, warum bringen wir Kindern nicht in der Schule bei, wie man auf seinen Körper aufpasst, wie man sich schützt. Wir leben in einer reinen Reparaturgesellschaft. 98% der Ausgaben im Gesundheitssystem gehen in die Reparatur existierender Schäden. Und nur 2% in den Schutz der Gesundheit und Aufklärungsarbeit. Und Schulen haben den Vorteil, dass wir einfach auch noch jeden erreichen und nicht nur ein paar, die sich das finanziell leisten können. Longevity ist ja ein großes Thema, aber wir wollen ja jeden erreichen in unserer Gesellschaft, auch die, die vielleicht keine Zeit dafür haben oder sich das nicht leisten können. Und Schule ist fair und hat natürlich auch einen sehr großen Nutzen, weil wir die Kinder früh erreichen.
Ja, wie ist es in der Wissenschaft? Es erscheinen 500 Publikationen am Tag zum Thema Krebs, schreiben Sie. Und in den vergangenen 10 Jahren wurden mehr Studien über das Altern publiziert als im gesamten Jahrhundert davor. Jetzt kriegt man natürlich über die Medien auch immer sehr viele Infos und man weiß gar nicht, ja, was kann man sich da jetzt für wahr rauspicken und was nicht. Wie machen Sie das als Wissenschaftlerin?
Also beim Altern ist es ja so, dass das so unglaublich angezogen hat, seit man so ein bisschen verstanden hat, dass das Altern nicht immer gleich abläuft, sondern dass man da tatsächlich auch einen großen Einfluss hat, wie schnell dieser Prozess abläuft. Und die Krebsforschung, ja, das ist einfach ein riesengroßer weltweiter Apparat, der unglaublich viele Publikationen produziert. Und bei wissenschaftlichen Studien, ich höre das ja auch dann oft, diese Meldungen oder lese das, da kommt ja eigentlich jeden Tag irgendeine Sensationsmeldung. Und dann denke ich immer, also was man eigentlich wirklich mal kommunizieren muss, ist, dass wissenschaftliche Studien sind nicht wie iPhones. Also die neueste Studie ist nicht automatisch die beste und ersetzt auch nicht alle anderen. Sondern in der Wissenschaft ist es so, dass erstmal die Dinge müssen wiederholt werden, am besten von unabhängigen Laboren. Und je öfter sowas etwas gezeigt wurde in unterschiedlichen Setups, von unterschiedlichen Gruppen, und je besser man es irgendwann dann in diesen Gesamtkontext einfügen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Aussage einer Studie stimmt. Aber viele Studien, gerade diese menschlichen Beobachtungsstudien, sind unglaublich fehlerbehaftet, weil Menschen sich ja nicht nur in dann der Einnahme von beispielsweise einem Supplement unterscheiden oder in den Sportgewohnheiten, sondern auch in so vielen anderen Dingen, in den Ernährungsgewohnheiten, in der Vorbelastung. Also menschliche Studien sind immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, aber es gibt natürlich auch sehr gute, hochwertige. Das muss man unterscheiden.
Ja, Ernährung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und wenn wir über Lebensstil sprechen, dann heißt es ja seit einigen Jahren, dass es ganz gut ist, sich nicht satt zu essen, auf Zucker zu verzichten. Stimmt es?
Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele Tipps, sich nicht satt zu essen. Das kennt man ja auch aus der japanischen Kultur oder Mentalität, dass man sagt, nur zu 80% satt essen. Ja, das sind auf jeden Fall alles sinnvolle Tipps. Und der Zucker, der ist auch immer ein großes Thema. Das Problem beim Zucker selber ist, der ist selber ja nicht karzinogen. Also das ist ja kein Gift. Man muss nicht Angst haben, wenn man aus Versehen mal ein Stück Kuchen in den Mund bekommt. Aber das Problem bei Zucker ist, dass er sehr viele Kalorien enthält. Und dass gerade diese versteckten Zucker sind ein Problem, weil sie krebsfördernde Stoffwechselstörungen wie Diabetes verursachen können. Und auch Übergewicht selber ist ein Risikofaktor für Krebs. Weltweit stehen etwa 20% aller Krebsfälle inzwischen in Zusammenhang mit Übergewicht. Und das sind Gefahren, die von Zucker ausgehen. Und deshalb wird ja auch immer wieder diskutiert, gerade den Zucker in Getränken, wo er sehr hoch dosiert ist, wo wir ihn in sehr kurzer Zeit in sehr hohen Mengen aufnehmen können und auch gerade Kinder sehr anfällig für sind, dass man da ein bisschen gegenregelt, das ist auf jeden Fall alles sinnvoll.
Ja, da heißt es doch, glaube ich, sogar beim Fruchtzucker bei den Getränken, dass die Kinder sogar teilweise dann auch Lebererkrankungen schon bekommen.
Genau, also es kann auch die Entstehung einer Fettleber begünstigen und die Fettleber ist eine wichtige Vorstufe von Leberkrebs und sie ist auch tückisch, weil man sie nicht bemerkt.
Also Kalorien reduzieren, wäre das schon mal ein guter Tipp in Sachen Krebsvorbeugung?
Ja, auf jeden Fall. Also Kalorien reduzieren. Man muss aber sagen, auch, also es gibt ja diese Laborstudien, dass die Kalorienrestriktion nennt man das, also eine stark kalorienreduzierte Lebensweise, das effizienteste Werkzeug ist, um die Lebenserwartung verschiedener Tierarten deutlich zu verlängern. Aber bei diesen Studien darf man nicht vergessen, die leben natürlich im Labor steril, die Tiere. Und die müssen sich nicht in überfüllte U-Bahn quetschen, die sitzen nicht im Großraumbüro. Also die müssen nicht das an Abwehrarbeit leisten, was wir leisten müssen. Und wir wissen von Menschen, die mangelernährt sind oder magersüchtig sind, dass bei einer starken Mangelernährung auch das Immunsystem irgendwann leidet. Das heißt, ja, Normalgewicht ist gesund und geht auch mit dem niedrigsten Krebsrisiko einher. Auch Normalgewicht gilt auch als gesund, nicht nur in Bezug auf Krebs, auch das Demenzrisiko ist niedriger, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber nicht immer ist dann ein zu viel des Guten auch gut, also so wie wir unser Immunsystem beginnen zu schwächen. Weil je weniger ich esse, desto mehr muss ich natürlich darauf achten, dass ich noch alle Vitamine, Mineralien bekomme. Dann habe ich eine Gefahr, denn das Immunsystem erkennt und bekämpft ja schließlich auch Krebszellen in unserem Körper.
Ja, und je älter wir werden, desto anfälliger werden wir für Infektionskrankheiten. Also da dann auch wieder, früher hat man gesagt, ja, du musst noch ein bisschen was zum Zehren haben. Also das braucht man dann ja auch vom Körper.
Ja, wobei da ist es wieder so, dass wir im Alter infektanfälliger werden, weil das Immunsystem das erste Organsystem auch ist, was altert. Aber auch da weiß man heute, dass unsere Lebensweise, das Tempo, mit dem das Immunsystem altert, massiv beeinflussen kann. Also gerade Sport, Bewegung und Normalgewicht erhalten die Immunfunktion deutlich länger.
Haben Sie denn Ihren Lebensstil aufgrund Ihrer Forschung verändert?
Ja, also das ist ja nicht alles meine Forschung, das ist auch der weltweite Forschungsstand. Ja. Und ich habe auch als Studentin mal geraucht und natürlich auch Alkohol getrunken. Heute trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol mehr, sehr, sehr wenig. Und doch, das hat sehr viel bewirkt und vor allem hat es mir geholfen zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren, weil die Ratschläge gesund leben, Körper und Geist, und also das hört man ja seit der Antike.
Ja,
das ist im Grunde nichts Neues. Was aber neu ist, dass wir heute das erste Mal wissen, wie das funktioniert und warum. Und wenn ich das dann verstehe, dann fällt mir das deutlich leichter, das auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, was wir haben, dass wir alle diese Sachen eigentlich kennen und schon gehört haben. Aber es ist nicht ganz so trivial zu verstehen, warum schützt mich denn Sport vor Krebs? Also es ist leichter zu verstehen, warum zum Beispiel Zigarettenrauch, der karzinogene Substanzen enthält, nicht gut ist.
Welche kleinen Veränderungen große Wirkung haben in der Krebsvorsorge und Prävention? Darüber sprechen wir mit Molekularbiologin Hanna Heikenwälder. Ja, was sind das für kleine Veränderungen?
Also es gibt ja, das Gute ist ja, es gibt sehr, sehr viele Dinge, wo man ansetzen kann in der Krebsprävention. Und ich glaube, dass oft scheitern wir eigentlich nur an dem, was wir uns selber vornehmen. Dass wir sagen, ich trinke nie wieder Alkohol, ich möchte nie wieder Zucker essen, ich mache jetzt jeden Tag 2 Stunden Sport. Ja. Und das schaffen wir dann meistens nicht. Also, und dann lassen wir es ganz sein. Und das finde ich immer so schade, weil jede Veränderung, egal wie klein sie ist, aber wenn ich sie dafür durchhalte, über Jahre oder Jahrzehnte oder im Idealfall mein ganzes Leben, senkt mein Krebsrisiko. Und gerade die kleinen Veränderungen haben eine große Chance auf Erfolg. Und deshalb finde ich, ich selber bin ein großer Freund davon zu sagen, man versucht überall so ein bisschen an diesen Stellschrauben zu drehen und dafür dauerhaft. Und
Worauf sind Sie stolz? Was haben Sie geschafft, dann zu drehen bei sich?
Also ich versuche zum Beispiel abends, früh Abend zu essen. Das ist mit den Kindern natürlich relativ einfach. Und danach unter der Woche dann nichts mehr zu essen. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt am Wochenende eingeladen bin, dass ich dann da auch nichts essen kann. Also das ist dann auch immer die Gefahr, dass manche dann aus diesen Schemata, die sie sich da setzen, nicht wieder ausbrechen können. Aber die meiste Zeit ein bisschen etwas richtig zu machen, also diese abendlichen Essenspausen, das ist ja auch gezeigt. Also Fasten ist ja auch so ein Thema, dass man sagt, immer macht da jetzt einmal im Jahr ein paar Tage so eine Wasserfastenkur. Aber ich glaube, es ist auch, und das zeigen auch die Daten, dass also Essenspausen sind relevant, aber natürlich die ich jeden Tag einhalten kann, sind natürlich im Gewicht auf ein ganzes Leben viel bedeutender, als wenn ich jetzt einmal im Jahr oder alle 2 Jahre so eine Kur mache.
Und frühabends heißt dann, welche Uhrzeit ist es dann gut zu essen und dann nicht mehr?
Bei uns ist es 18 Uhr, aber das hängt immer davon ab. Morgens essen dann die Kinder auch, die Kleinen in der Kita. Und ich bringe dann erst alle Kinder weg, esse dann wieder. Also bei mir sind das dann täglich so etwa 13 Stunden, wo ich nichts esse. Mhm. Und viel länger muss es auch gar nicht sein. Mhm. Wenn man zu lange fastet und zu viel, erhöht das auch wieder das Risiko für Gallensteine zum Beispiel, weil eben diese Verdauungssäfte dann nicht abfließen können.
Also übertreiben soll man es dann eben auch nicht.
Genau, es ist immer das gesunde Maß.
Es kommen so viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns direkt mal die von Beate aus Walderstadt vor. Sie möchte nämlich wissen, wie ist denn der aktuelle Stand bei der Brust? Brustkrebsvorsorge. Hier wird doch noch oft Krebs festgestellt und dann stellt man später fest, dass es keiner war.
Genau, das ist das Kernproblem aller Früherkennung gewesen bis heute. Dass man, die Idee ist ja ganz einfach, also da Krebs ja aus normalen Körperzellen hervorgeht, gibt es ja immer ein Stadium, wo ich ihn früh erkennen kann. Also müsste ich ja theoretisch nur früh genug screenen und dann den Tumor entfernen. Das ist ja eine ganz einfache Idee. Die ist natürlich auch richtig. Das Problem ist nur, nicht alle Tumore werden bösartig, die meisten bleiben gutartig. Und wenn ich sehr früh anfangen würde, beispielsweise jetzt bei allen 20-, 30-jährigen Frauen eine Mammographie zu machen, würde ich sehr viele dieser Vorläuferknoten entdecken. Und da ich ja nicht weiß, welche bösartig werden, müsste ich ja dann sehr viele Überbehandlungen durchführen. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem können wir aber jetzt gerade, sind wir dabei, das erstmals zu lösen. Und zwar mit Hilfe der KI.
Nämlich wie?
Ja, die KI hat ja viele Schwächen noch. Sie kann nicht kreativ sein, aber was die KI wahnsinnig gut kann und besser als jeder Mensch, das ist Mustererkennung. Und die KI kann einfach an Bildern viel mehr erkennen, was wir gar nicht sehen können. Und ein gutes Beispiel ist ja auch die Hautkrebsfrüherkennung mit Hilfe von Apps. Da hat man ja auch einfach Fotos von Muttermalen in Datenbanken gespeichert. Dazu Behandlungsverlauf, ist das bösartig geworden, welche Therapie hat funktioniert. Und damit kann man Machine Learning machen und einen Algorithmus oder ein Vorhersagewerkzeug generieren, was mir sehr zuverlässig sagt, das Muttermal muss weg, dieses ist gutartig. Und das gleiche Prinzip kann man auch auf Mammographiebilder anwenden. Ich kann es sogar auf normale Röntgenbilder vom Oberkörper anwenden. Es gibt Studien, dass die KI da auch zufällig Pankreastumore schon erkennen kann. Ich kann das mit Blutbildern machen. Also diesem Lernen sind keine Grenzen gesetzt. Das kann die KI wirklich gut. Und wenn man dann solche Vorhersagemittel hat, dann kann man auch früher screenen, weil ich dann ja weiß, welcher Tumor ist gefährlich und welcher nicht. Also ich löse das Problem dieser Überbehandlungen und kann trotzdem früher eingreifen und damit natürlich die Heilungschancen deutlich verbessern.
Von Uwe Lange kommt die Frage, inwieweit gibt es denn eine differenzierte Forschung über weiblich und männlich?
Ja, also das gibt es bei Krebs natürlich, bei gerade den geschlechtsspezifischen Krebserkrankungen. Da muss man aber auch sagen, auch Männer können Brustkrebs bekommen tatsächlich. Und ansonsten finde ich persönlich die Unterschiede sehr interessant, gerade auch jetzt bei allem, was jetzt kommt zu diesen personalisierten Immuntherapien. Weil aber die Sexualhormone auch eine Rolle spielen, glaube ich, sehr stark, wie das Immunsystem reagiert. Man weiß ja, dass auch bestimmte Autoimmunerkrankungen, wo der Körper selber sich angreift, also das Immunsystem den eigenen Körper angreift, wie Multiple Sklerose, sind deutlich häufiger bei Frauen. Mhm. Also da gibt es auch Geschlechterunterschiede und ich glaube, es wäre ein großer Fehler, diese Unterschiede nicht zu berücksichtigen, jetzt in der Bewegung, die jetzt passiert, in der personalisierten Medizin und Immuntherapien. Also da passiert durchaus etwas im Moment, aber natürlich gibt es da Unterschiede und auch unterschiedliche Risiken für Krebsarten. Das wird berücksichtigt, aber könnte natürlich noch deutlich mehr sein, ja.
Aus Kirchberg an der Jagst schreibt uns Roderich Lück, hat auch die Psyche Auswirkungen auf die Entstehung von Krebs?
Ja, das galt ja lange immer gerade dieses Thema Stress so ein bisschen alternativmedizinisch, aber auch da weiß man heute, das ist keineswegs alternativmedizinisch. Ich bin kein Freund dieser Ansätze, dass man sagt, naja, du hast dir wohl dein Leben zu viele Sorgen gemacht, deshalb hast du heute Krebs. Das ist natürlich falsch, eben weil die Mutationen passieren. Und Stress kann indirekte und direkte Folgen haben, aber die indirekten sind nicht weniger schlimm. Also jemand, der gestresst ist, der lebt häufig ungesünder, ernährt sich schlechter, schläft schlechter. Aber auch ein ganz großes Problem ist, wer im Stress ist, geht nicht zur Vorsorge oder oft erst viel später. Also das ist dann eigentlich eine indirekte Folge, die aber über Leben oder Tod entscheiden kann. Also und dann hat Stress natürlich auch noch negative Auswirkungen, vor allem dauerhaft aufs Immunsystem.
Stichwort Mutationen, da passt die Frage von Sabine aus Eichthal vielleicht gerade ganz gut. Da die meisten Menschen bei genetisch oder Genveränderungen an angeboren und damit sozusagen vorbestimmt denken, sollten die Begriffe vielleicht nochmal ganz genau definiert werden.
Ja, also angeborene Risikogene tragen nur etwa 5-10% der Krebspatienten. Also der Anteil dieser familiären Risikogene ist gering. Genetische Veränderungen brauche ich aber bei jeder Krebserkrankung. Aber in 90-95% der Krebsfälle werden diese genetischen Veränderungen aber erst im Laufe des Lebens erworben.
Ja, dann kommt eine Frage aus Ebhausen von Renate. Sie sagt, mein Bruder ist mit 45 an Lungenkrebs gestorben, 2022. Vorher hat er die Corona-Impfung bekommen. Kann es denn sein, dass diese Impfung den Krebs im Körper beschleunigt hat und dass es dadurch zum Ausbruch kam?
Die Frage hört man immer öfter. Häufig hört man auch, dass Krebs gerade in Ländern, die sehr viel geimpft haben, zugenommen hat. Da muss man aber auch sagen, das ist nicht kausativ, sondern also nicht ursächlich, denn man sieht seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon, dass gerade die modernen westlichen Länder, dass da Krebs zunimmt. Also das ist eine Bewegung, die schon lange läuft und das liegt an unserer modernen Lebensweise. Das ist die Übergewichtsepidemie. Also je moderner und westlicher ein Land, desto höher das Krebsrisiko. Und leider läuft dieser Trend auch ungebremst weiter. Und auch diese Länder mit Übergewicht waren auch die, die besonders gebeutelt wurden von Corona. Denn, und das ist nicht nur eine Besonderheit des Coronavirus, dass man bei Übergewicht schwerere Verläufe hat, sondern bei Übergewicht leidet das Immunsystem und auch andere Infektionskrankheiten verlaufen dann schwerer. Also das ist eine Verstricktheit, die hat andere Gründe. Die Corona-Impfung selber macht keinen Krebs. Dafür kenne ich keine Daten, die das unterstützen würden.
Wobei natürlich muss man dazu sagen, auch schlanke Menschen von Krebs betroffen sein können. Kann man sagen, inwiefern das Übergewicht einen Faktor ausmacht? Im Prozent lässt sich so etwas ausdrücken?
Ja, etwa 20% der Fälle weltweit gehen auf Übergewicht. Bei Brustkrebs spielt es eine Rolle, bei Darmkrebs, bei Leberkrebs. Die Mechanismen sind teilweise unterschiedlich. In der Leber ist die Fettleber eine Vorstufe. In der Brust hat es den Grund, dass das Sexualhormon Östrogen wird ja nicht nur in den Eierstöcken produziert, sondern auch im Fettgewebe durch ein Enzym hergestellt, das sich Aromatase nennt. Und das hat verschiedene Gründe, aber sicherlich auch, dass bei Übergewicht die Entzündungswerte steigen und die Immunfunktion leidet. Man weiß auch, dass bei Übergewicht zum Beispiel die Darmflora verändert ist, aber das sind alles so komplexe Wechselwirkungen. Da weiß man auch nicht, man weiß auch, wenn die Darmflora verändert ist, neigt man mehr zu Übergewicht. Also das sind
was
auch Dinge, die sich gegenseitig,
genau. Ja.
Das sind alles Dinge, die befinden sich in der Forschung, die bewirken sich gegenseitig, aber man weiß einfach, dass das Krebsrisiko bei Normalgewicht geringer ist, ja.
Gibt es so etwas wie eine Antikrebsernährung?
Das wäre schön, wenn es das gäbe. Also bei Bluthochdruck zum Beispiel, da gibt es ja die salzarme Ernährung, die sehr effektiv ist. Und bei Krebs ist es leider nicht ganz so einfach. Wir wollen immer gerne wissen, was kann ich essen, um mich zu schützen.
Ja.
Aber der Denkansatz ist eigentlich schon falsch. Natürlich gibt es Dinge, die nicht gesund sind, also industriell hochverarbeitete Fleischwaren, viele hochverarbeitete Lebensmittel, die sehr hochkalorisch sind, nicht gute Zusatzstoffe enthalten. Klar, das meiden. Aber wenn es dann darum geht, aber was essen? Dann ist es immer so, wir wollen immer so gerne diskutieren, was. Aber wir wissen auch heute, dass die Fragen vor allem wie viel, wie oft und wann. Also alle diese Fragen, die sind eigentlich mindestens genauso wichtig. Und wovor man auch warnen muss, ist, dass wenn man dann meint, irgendwie ein Lebensmittel ist besonders gesund und ich esse das jetzt jeden Tag in hohen Mengen, dann setzt man sich wieder der Gefahr aus, dass man irgendwie, ich meine, sogar Kräutertees können pestizidbelastet sein. Also man muss einfach immer wissen, alles, was ich sehr eintönig tue in hohen Mengen, birgt ein gewisses Risiko. Deshalb abwechslungsreich, pflanzenreich, pflanzenbasiert. Rotes Fleisch, sagt auch die WHO, nicht öfter als einmal pro Woche, so 300 Gramm. Die Tipps sind eigentlich sehr simpel und man muss jetzt auch nicht sagen, ich esse jetzt nur mediterran oder nur wie die Menschen in Okinawa. Auch da darf man nicht vergessen, das sind ja alles Diäten, die aufgrund von regionalen, kulturellen Entwicklungen entstanden sind. Und in jeder Küche gibt's Gutes und Schlechtes und es spricht nichts dagegen, warum unsere heimischen Heidelbeeren oder Karotten jetzt schlechter wären als Goji-Beeren oder Chiasamen.
Also so viel Neues steckt da eigentlich gar nicht drin, aber es gibt ja dann immer mal wieder Lebensmittel, die besonders empfohlen werden. Das heißt, Brokkoli ist total gut, aber nur Brokkoli essen wär's dann eben auch nicht, ne?
Ja, Brokkoli, genau. Brokkoli ist gesund, aber wenn man sich dann nur von Brokkoli ernährt, ist es eben auch wieder schwierig.
Ja, und diese kleinen Dinge, die sind aber wichtig, um dann am Ende einen guten Schutz vor Krebs zu haben. Also viel investieren an Vielfalt.
Genau, und bei der Ernährung ist es ja auch so, das muss man auch sagen, dass alle diese Es ist ja immer schwierig mit Studien und menschlichen Teilnehmern, auch was Kalorienrestriktion betrifft. Also es gibt Studien, aber die haben unglaublich hohe Abbruchquoten. Und es ist einfach sehr schwierig, da Menschen zu beobachten. Und gerade bei etwas, was so lange dauert wie die Krebsentstehung, auch da sind zum Beispiel Studien, die 2 Jahre gehen ja eigentlich nicht lang genug. Aber wenn man sich Menschen anguckt in diesen Blue Zones, also in diesen Regionen, die sehr lange leben, dann sieht man auch, dass die alle ein ähnliches Ernährungsmuster zeigen. Und das ist auch nicht irgendwie radikal Low Carb oder irgendwas. Also sie essen halt ballaststoffreich, aber auch Kohlenhydrate. Und ein wichtiger Punkt ist auch, sie erzielen nicht ihr gesamtes Kaloriendefizit. Also sie sind zwar zierlich und schlank, aber das erzielen sie auch durch einen hohen Anteil an körperlicher Bewegung. Ja. Und deshalb bin ich auch immer so ein Freund davon, die Sachen zu kombinieren, weil wenn ich sehr wenig esse, das hatten wir ja auch schon angesprochen, dann habe ich das Risiko, dass ich gewisse Nährstoffdefizite vielleicht habe. Und deshalb ist es natürlich besser, ich ernähre mich abwechslungsreich, frisch und gesund und versuche dann durch eine erhöhte körperliche Aktivität ein bisschen auch die Kalorien zu verbrennen.
Über Schlaf wollten wir noch sprechen. Welche Rolle spielt denn der?
Schlaf spielt eine sehr wichtige Rolle. Ich finde auch immer eigentlich den Gedanken, wenn man nicht schläft, dass man dann stirbt. Das ist ja auch eigentlich so ein faszinierender Gedanke. Und das ist ja auch wirklich
ja,
so.
Da gibt's,
und wir werden ja im Laufe des Tages müde, weil unsere Entzündungswerte steigen. Das ist ja auch der Grund, wenn man krank ist, dass man so ein hohes Schlaf- und Ruhebedürfnis
Schlaf
hat.
Schlaf ist die beste Medizin, heißt es.
Ja, und im Schlaf sinken dann die Entzündungswerte wieder. Und dann, wenn wir aufwachen, fühlen wir uns besser. Wir sehen die Welt auch positiver. Also Entzündungswerte beeinflussen auch unsere Psyche, das weiß man heute auch. Dass auch hohe Entzündungswerte können Depressionen machen. Also manche Entzündungsstoffe haben als Nebenwirkung Aggression und Suizidgedanken. Und das weiß man heute, diese Wirkung, die ist sehr wichtig. Es gibt aber auch keine, wenn man jetzt sagt, okay, dann liege ich jetzt nur noch im Bett und schlafe nur noch, da gibt es auch keine Hinweise. Also bei Schlaf ist es wie beim Sport, es ist wie bei der Ernährung. Es gibt immer eigentlich diese U-Kurve. Man muss sich das vorstellen wie so ein U. Mhm. Es gibt irgendwo so ein Optimum, was man beobachtet. Und dann gibt es, wenn man zu viel, wenn man es übertreibt oder zu wenig, dann geht das Risiko wieder hoch.
Verschiebt sich dieses U denn manchmal? Weil ich kenne immer so 7 bis 8 Stunden ist das Optimum. Wo liegt das?
Genau, das gilt so für Erwachsene. Aber natürlich haben zum Beispiel Kleinkinder oder Babys haben ein deutlich höheres Schlafbedürfnis. Und ältere Menschen hingegen brauchen nicht mehr ganz so viel Schlaf. Und das ist dann aber auch okay so. Und man weiß auch nicht, man sieht, dass bei wer deutlich mehr schläft, also ab 9, 10 Stunden, da steigt die Gesamtsterblichkeit, auch das Krebsrisiko. Aber auch da muss man sagen, es kann natürlich auch sein, dass die Leute aufgrund von Vorerkrankungen sehr viel im Bett liegen. Also das sind dann immer Beobachtungsstudien. Ja. Aber es gibt auch keinen Hinweis eben, der sagt, sehr viel liegen ist gut, weil das Immunsystem, wie gesagt, wird gedrosselt. Wenn ich mich nicht bewege, also wenn ich viel im Bett liege, dann mangelt es mir wahrscheinlich auch an Bewegung. Und Bewegung ist sehr wichtig, auch für das Krebsrisiko, dass das Immunsystem, die Immunzellen in den Kreislauf geraten, auf Patrouille geschickt werden. Also das ist alles sehr, sehr komplex. Aber 7 bis 8 Stunden und vor allem eine Regelmäßigkeit ist entscheidend und die Qualität natürlich des Schlafes. Also wer tief und fest schläft, braucht wahrscheinlich weniger als jemand mit einer sehr schlechten Schlafqualität.
Ja, und jetzt war heute Vormittag rauszuhören, Sie versprechen als Molekularbiologin keine Wundermittel in Sachen Krebsprävention. Aber dennoch machen Sie eine Vision auf, eine Welt ohne Krebs. Wie wahrscheinlich kann so etwas in Zukunft sein?
Also die Idee ist ja gar nicht, dass es Krebs nicht mehr gibt, denn diese Mutationen werden immer passieren. Also wir können ja nicht die Biologie des Lebens verändern. Aber die Idee dieser Vision Zero ist, dass niemand mehr an Krebs sterben muss oder leiden muss. Und das können wir erreichen, zum einen durch Aufklärung, Prävention, dass wir diesen Prozess zumindest verlangsamen und dass wir aufgrund dessen, was im Moment passiert mit der KI, dass wir früher eingreifen können. Denn eigentlich alle Krebsarten sind gut behandelt und heilbar, wenn wir sie in einem frühen, lokalen und gutartigen Stadium entdecken. Und natürlich wird es auch immer Fälle geben, die uns durchs Netz gehen oder die hochaggressiv sind. Und auch hier haben wir im Moment ja diese Entwicklung der personalisierten Medizin, wo wir auch die KI als Hilfsmittel haben, um zu sagen, bei welchen Mutationen, also wir gucken ganz genau an, bei jedem Patienten, welche Besonderheiten hat ein Tumor und wie kann ich diesen Tumor am allerbesten behandeln. Da passiert sehr viel. Dann haben wir jetzt diese personalisierten Immuntherapien, die, das sieht man ja oft dann in den Nachrichten, da ist im Hintergrund dann der gelbe Impfpass. Das ist auch immer so ein bisschen fehlleitend, denn das ist keine Schutzimpfung, so wie jetzt HPV oder Hepatitis, sondern diese personalisierten Therapien, die kommen dann zum Einsatz, wenn ich einen Tumor habe, ich habe kein anderes Medikament und die Idee ist dann, gibt es irgendwas an diesem Tumor, was das Immunsystem erkennen kann. Und dann nehme ich da irgendwie 20 Baupläne von irgendwelchen Proteinen und mache für den Patienten, für diesen Tumor eine Impfung und versuche, das Immunsystem wieder gegen den Tumor zu richten. Und das sind alles Entwicklungen, die jetzt stattfinden im Moment und dank der KI auch schneller als jemals zuvor. Und ich bin da sehr positiv und gerade wenn man so sagt, dass niemand mehr an Krebs stirbt, da kann man natürlich jetzt sagen, das ist total unrealistisch, aber ich finde man, und das ist ja auch ein Zitat, ich glaube von Hermann Hesse, man muss stets das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir versuchen ein paar Menschen zu retten, dann wissen wir ja, was am Ende dabei rauskommt. Deshalb denke ich, das Ziel kann gar nicht hoch genug sein.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage danke für den optimistischen Blick in die Zukunft, Hanna Haltenwälder.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.